Ja, wunderbar, dass ihr alle noch da seid. Ich hoffe, ihr habt einen guten Kaffee getrunken. Seid ihr schon wach für diesen letzten Vortrag. Und das Thema ist der reine Mann. Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, leider auch ein sehr trauriges Thema. Und immer wieder begegne ich oder komme mit solchen Fällen in Kontakt, durch die Seelsorge, persönliche Gespräche, WhatsApp oder wie es auch sein mag. Und es vergeht praktisch keine Woche, ohne dass jemand mich irgendwie darauf anspricht. Männer, Frauen, das ist schon heutzutage gar kein Unterschied mehr. Etwas ganz Typisches, junger Mann, kommt nach dem Sonntag, kommt er nach Hause, hat viel in der Gemeinde gedient und sehr aktiv gewesen, kommt, legt sich ins Bett, müde, aber kann nicht gleich einschlafen. Was macht er? Nimmt das Handy. Dann klick, 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 klick und auf einmal ist er in Pornografie. Und ja, in den ersten Momenten genießt er das natürlich. Das ist ja normal, er kommt zu einer kurzen Ekstase, aber dann fühlt er sich total schmutzig, angeekelt von sich selber und schon wieder ist es passiert. Schon wieder bin ich in derselben Sünde gelandet. Und ja, er fühlt sich total am Boden und verspricht sich, nein, das ist das letzte Mal, er bittet Gott um Vergebung und jetzt meine ich es ernst, also jetzt wird es nie wieder passieren. Aber so im Inneren weiß er, das ist nur eine Zeitsache, es wird wieder passieren. Er weiß innerlich, ich müsste mit jemand reden, ich müsste das irgendwie in Ordnung bringen können, einer, der mir dabei hilft, aber wenn ich zu meiner Familie gehe oder in der Gemeinde, die Ältesten, ja, was werden die von mir hier denken, wenn ich das irgendwo, ja, preisgebe? Ich diene ja, ich bin aktiv im Dienst des Herrn und so weiter. Ja, was wird meine Frau davon denken? Oder wenn es Ledige sind, ist genau dasselbe. Und innerlich weiß er, also ist nur eine Frage der Zeit, es wird wieder geschehen. Ein anderer Fall, vor 2 Wochen. In derselben Woche 2 Männer, frisch verheiratet, ein paar Monate her, sagen mir, dass sie ganz große Probleme haben mit Pornografie. Sie kommen einfach nicht davon los. Sie haben jetzt jede Möglichkeit, Sex zu haben mit ihrer Frau, und das haben sie auch, aber sie wurden früher nicht los. Und jetzt haben sie das mit in die Ehe reingenommen. Und trotz aller Möglichkeiten, die sie jetzt haben, aber es kommt trotzdem. Und natürlich hat das Auswirkungen auf die Ehe, auf die innere Beziehung und so weiter. Ein anderer fragte mich, was er machen könnte. Er hat eine Freundin und es passiert immer wieder, dass er unter die Bluse greift und so weiter. Ja, was mache ich? Das zieht einfach. Wie komme ich davon los? Fast alle Fälle von Unmoral und sexueller Unreinheit sind mit Selbstbefriedigung verbunden. Etwas, was im Gedächtnis blieb, Bilder, die kommen dann irgendwann mal zutage oder man bedenkt darüber wieder nach, die Erinnerungen bleiben. Das Fremdgehen gehört heute zum Alltag. Gerade am Mittagstisch saß ich mit einem Bruder zusammen, hat mir gesagt, er weiß nicht genau, von wo die Statistik stammt, aber 70% der Männer, weiß nicht, ob Deutschland oder Schweiz, sind schon fremdgegangen. Wusste ich nicht, aber okay, Statistik von hier. Und so könnten wir unheimlich viele andere Fälle erwähnen. Wir wissen genau, dass unsere Welt gänzlich in die Unmoral hineingeht und was vor 10, 20 Jahren noch fast, man hat das im Versteckten gemacht, aber nicht offen ausgesprochen. Heute spricht man es nicht nur aus, sondern man ist sogar stolz drauf, es zu machen. Da die Pornografie eins der größten Probleme ist, unter Männern, ja, auch unter Frauen, ist ein sehr wachsendes Problem. Ist eines der größten Probleme in Familien, Kinder, Kleinkinder. Möchte ich heute ein wenig den Punkt hauptsächlich auf Pornografie setzen. Da können wir jetzt alles andere, was Unmoral anbetrifft, hineinpacken. Ja? Die Lösung ist genau dieselbe für irgendwelchen anderen Fall. Aber ich möchte ganz besonders Pornografie hervorheben. Und wieso? Ich wurde richtig schockiert. Letztes Jahr kam Josh McDowell nach Argentinien und hat eine Reihe von Vorträgen gehalten. Der erste Vortrag, Eine geschlagene Stunde, 60 Minuten, ich habe da die Aufnahme und habe dann noch geschaut, wie lange hat er darüber geredet? 60 Minuten, nur Statistiken. Sie haben $250,000 investiert, um gute Statistiken auszuarbeiten. Weltweit, nicht nur USA. Und ich tue nur einige davon erwähnen. Ich kann dann natürlich eine ganze Stunde Statistiken erwähnen, aber hier stehen sie. Pornografie und Internet. 35% von allen Internet-Downloads sind Pornografie. 87% von den Jugendlichen meinen, es sei okay, Pornografie anzuschauen. 87%. Christen, nicht Christen, ist egal, ja. 77% der Männer zwischen 18 und 26 schauen gewöhnlich Pornografie. 84% der Christen zwischen 18 und 29 Jahre wissen nicht, wie sie die Bibel in diesen alltäglichen Sachen und jetzt speziell Pornografie anwenden können und somit auch nicht eben von der sexuellen Unreinheit frei werden. 66% der geschiedenen Christen führen das auf Pornografie zurück. Das ist hart. Wenn eine Scheidung vorliegt, 2/3 davon hängt mit Pornografie zusammen. 60% der, jetzt kommt das Schlimmste, ja, der christlichen Männern und 40% der christlichen Frauen sind pornografiesüchtig. Also wenn wir hier 300 Männer sind, könnt ihr euch ausrechnen, was das, ich hoffe, dass das nicht hier der Fall ist, ja. Aber von Christen, sind Umfragen unter Christen, 60% der Männer sind süchtig. Sie schauen nicht nur zwischendurch, das haben wir ja gesehen, wie viele das sind, 77%. Aber 60% sind süchtig. Und jetzt kommt es noch schlimmer. 80 bis 85 der Pastore schauen Pornografie, 55 sind sogar süchtig. Als ich das gehört habe, also ich habe auch mit den Ohren geschlagert, ja, ich konnte es fast nicht wahrnehmen, aber die haben 250 Millionen dafür ausgegeben, um diese Statistiken zu erstellen. Gibt es natürlich Statistiken für Argentinien und so weiter, das ist Katastrophe. Also Lateinamerika ist da, geht vorne weg, was Pornografie angeht. Und ganz erschreckend war für mich, weltweit Frauen, das haben wir ja gerade gesehen, da also Frauen, die Pornografie anschauen, 40% der christlichen Frauen pornografiesüchtig, in Argentinien sogar 54%. Also es ist etwas, was nicht nur unter Männern geschieht, sondern auch unter Frauen. Und die wir Kinder haben, aufgepasst, ja. Die Pornografie, der Einstieg in die Pornografie ist mit 8 Jahren weltweit, ja, weltweit. Wieso? Jeder hat ein Tablet oder ein Handy und man gibt es dem Kind und spielt damit und die Pornografie muss man gar nicht suchen, die sucht einen und wird natürlich fündig. Also leider können wir es nicht verhindern, dass wir in diesem Tsunami von Unmoral irgendwann mal bespritzt werden. Jeder weiß das. Ja, du schaust dann ein Autoprogramm an und indirekt oder direkt kommt es. Suchst dir ein Programm aus Internet runterladen und hast es auch schon wieder. Ich habe von einem lieben Bruder von mir, hat da so 2 Sicherheitsprogramme in meinen Computer eingebaut und trotzdem, ich arbeite viel mit PowerPoint, suche ich manchmal ein Bild, zum Beispiel Heiligkeit oder sowas und schon erscheint da eine wenig angezogene Frau da. Und ich suche ein Bild für Heiligkeit. Und ich muss immer beten, bevor ich in PowerPoint Bilder suche. Herr, ist wach über meine Augen. Also jeder von uns ist dem ausgesetzt. Jeder, ohne Ausnahme. Und da wollen wir mal zum Ausweg gehen. Der einzige Ausweg, wie kommen wir davon frei oder wie können wir uns reinhalten? Ja, wir leben in dieser Welt. Und da möchte ich einfach, dass wir zusammen Matthäus 5, 29 betrachten. Diesen Vers, wir werden natürlich noch viele andere erwähnen, aber das ist der Hauptvers und ich könnte diese Botschaft auch auf andere Verse aufbauen, aber ich möchte besonders auf den gehen. Das hat mir viel zu sagen gehabt. Da sagt der Herr Jesus, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Der Herr wusste ganz genau um die große Gefahr der Augen. Und deshalb gibt er uns 3 klare Anweisungen, wie wir dieser Gefahr begegnen müssen. Es sind 3 Übungen. Was bedeutet eine Übung? Ich muss es immer wieder machen. Ja? Ich muss es immer wieder wiederholen. Es ist nicht, dass ich irgendwo mal auf so einer Ebene angelangt bin und jetzt habe ich immer Sieg. Nein, da ist es ganz gefährlich. wenn wir zu diesem Punkt meinen, gekommen zu sein, ja, dann müssen wir ganz besonders aufpassen. Welches ist der erste Punkt? Erkennen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird. Also was müssen wir erkennen? Es gibt etliche Sachen, die wir da erkennen müssen. Erstens, wir müssen den Ursprung des Problems erkennen. Wir sehen, wie genau der Herr den Ort nennt, wo die Sünde hineingekommen ist. Dein rechtes Auge. Wenn wir jetzt vor Sünde stehen, ja, also gerade mal sagen wir mal Pornografie oder sowas, ja, Unmoral. Wie schauen wir dann? Schauen wir dann so? Nein, wir schauen mit beiden Augen, natürlich. Wieso sagt der Herr dann rechtes Auge? Wieso? Was will er damit sagen? Was der Herr damit sagen will, ist, dass wir den Grund, die Quelle genau studieren müssen, woher die Anfechtung kommt, woher die Versuchung kommt, woher die Sünde in uns hineinkommt. Das müssen wir ganz genau analysieren und ganz genau sagen, das ist es. Und wenn ich mit so Leuten rede, die da mit diesem Problem kommen, dann sage ich immer, ich muss dir vier Fragen stellen. Und das möchte ich auch jetzt. Mit was? Wo? Wieso? Und mir fehlt noch eine. Mit was? Wo? Wann? Und wieso? Zum Beispiel mit was? Also welches ist das Objekt, was dich in die Sünde führt? Und da sagen sie meistens, also das ist 90% sagen mir da, Handy, Internet, sei es Computer oder Handy, aber hauptsächlich Handy. Fernsehen manchmal, weniger jetzt Zeitschriften oder Videos oder sowas. Aber eben vor allem irgendein Bildschirm. Okay, wir wissen schon, mit was? Wo? Wo falle ich am meisten in Sünde? Wo fällt die Person am meisten in Sünde? Frage ich. Und dann sagen sie mir, abends im Bett oder auf Toilette. Aufgepasst, wenn deine Kinder zu lange in der Toilette sitzen. Oder einfach die Regel aufsetzen, du lass das Handy außerhalb, dann geht es auch schneller auf der Toilette. Ich weiß auch nicht, Toilette ist ein beliebter Platz, das Handy zu gebrauchen. Wann? Wann geschieht es? Welcher Moment? Wo ist die Versuchung meistens? Meistens abends. Da ist man irgendwie so, ja, man ist ein bisschen müde, man legt sich hin oder setzt sich in die Couch und da passiert es halt. Zum Beispiel, wenn es mit einer Freundin ist, wann? Dann ist es, wenn wir alleine sind. Ja, dann passiert es. Klar, wenn du mitten im Wohnzimmer sitzt und deine Familie um dich rum sitzt, dann machst du nichts. Dann bist du ganz anständig. Aber wenn du mit deiner Freundin irgendwo alleine bist, und das ist ganz gefährlich, nie alleine in deinem Zimmer. Ja, auf keinen Fall. Wenn du mit ihr alleine bist, dann im Wohnzimmer oder lieber außerhalb. Ja, geh laufen. Und auch da, pass auf, nicht allein im Wald. Ja? Wann? Die vierte Frage, warum? Es gibt verschiedene Gründe, die zu verbotenen Sexualität führen. Wir haben gerade eben von Stress gehört. Oft ist es, ich bin so unter Stress, ich habe jetzt das Recht mal so richtig mich gehen lassen. Ja? Stress, Ärger, Alleinsein, Müdigkeit, Verzagtheit. Ach, es klappt alles nicht. Alles schief. Mit meiner Frau funktioniert es nicht. Ich habe keine Freundin. Ja, Gott hat mich ja mit einem Körper geschaffen, der sexuelle Triebe hat. Also bitte, dann muss ich doch irgendwie Erleichterung schaffen. Das sind solche Ausreden, geistliche Ausreden, die man dann so hat. Ja? Physische Bedürfnisse, die nicht Erfüllung finden, Depression, Alkohol, Drogenkonsum. Das sind alles Gründe, warum wir manchmal darin fallen. Also, wieso das aufzeigen? Umso genauer wir aufzeigen, durch was es kommt, umso besser, leichter, einfacher, klarer der Weg oder der Ausweg, besser gesagt. Es ist sehr wichtig, dass man die Situation so tiefgründig und objektiv wie möglich analysiert. Man muss zu dem Punkt kommen, in dem man erkennt, meine Sünde geschieht. An diesem Ort, mit dieser Quelle, in diesem bestimmten Moment ist meistens derselbe und mit dieser bestimmten oder aus diesem bestimmten Grund. Welches noch? Erkenntnis der Sünde. Ja, wir müssen erkennen, dass es Sünde ist, weil oft und heutzutage sowieso, ja, das machen doch alle. Wir haben es ja gerade gesehen unter Christen. Ja? Über 50% sind süchtig. Ganz zu schweigen, die es dann alle machen. Ja, also das ist ja unglaublich. Dann Die größte Lüge des Feindes ist, seinen Sklaven, weil Sünde bindet, ja, seinen Sklaven einzureden, oh, das ist doch nicht so ernst, das machen doch alle. Und du hast ja ein Anrecht drauf, weißt du, das ist ja dein Körper und so weiter und so fort. Alles das, was man so hört und oft ja, selbst vielleicht gesagt hat. Und man muss es als Sünde anerkennen. Man muss bereit sein zu sagen, ich habe ein Problem. Ein sehr ernstes Problem. Ich kämpfe mit dieser Sünde. Und sie heißt, in diesem Fall jetzt, Pornografie oder was es auch sonst sein mag. Ja? Wir müssen es ganz klar erkennen und bekennen. Ich habe dieses Problem. Zudem, ich gehe gegen Gottes Plan. Gottes Plan für die Ehe, Gottes Plan für den Sex in der Ehe und nicht mit anderen Frauen, obwohl ich verheiratet bin. Ja? Und auch wenn es nur ein Bildschirm ist. Das ist, wir wissen das ganz genau. Das ist auch Sünde. Gottes Plan für die Ehe, Gottes Plan für unser Leben. Wir sollten ja Salz der Welt sein. Für was wurde Salz gebraucht in der damaligen Zeit? Heute zum Würzen. Aber damals wurde es gebraucht, um etwas zu verhindern. Was? Fäulnis, genau. Das Fleisch, man hat da den Ochsen geschlachtet, und man konnte ein gutes Asado machen, da sind wir Spezialisten darin. Aber okay, da gebraucht man die Rippen davon und ein gutes Steak und ja, und der Rest, der verfault dann. Es musste sofort in Salz eingecremt werden, ja, um die Fäulnis zu bewahren. Und genau das sind wir als Christen. Wir sollten gegen diese Welle der Unmoral kämpfen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir selbst dieser Welle nachgehen oder von dieser Welle mitgerissen werden, dann gehen wir gegen Gottes Plan für uns Christen. Es ist Zeit, dass wir wirklich aufrichtig sind, zugeben. Die Freiheit ist wichtiger als das Geheimnis. Und gerade ein Geheimnis zu wahren, das hält uns gefangen. Da ist der Feind Spezialist. Weil er sagt, du, nein, sag das ja niemand. Überleg mal, was deine Frau denken könnte. Überleg mal, was der Älteste in der Gemeinde jetzt von dir hält. Wenn du das mal bekennst. Ja, das ist eine Lüge vom Feind. So hält er dich gefangen. Die Wahrheit macht uns frei. Nur die Wahrheit. Und wir müssen sie bekennen. Psalm 32, Vers 3, wir haben von David gehört. Ein wirklich treuer Mann Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er hat sich auch mal gehen lassen. Ich habe doch meine Rechte. Ich bin König und ich kann jetzt mal meine Siesta schlafen und spazieren gehen, während die anderen am Kämpfen sind. Und dann ist es passiert. Aber was sagt er nachher? Psalm 32, 3 und 4. Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gemeine durch mein täglich Heulen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Ja, wenn die Blumen da draußen nicht gegossen werden bei der Hitze, die ihr jetzt habt, kurze Zeit später sind sie alle weg. Und so ist es auch, wenn wir nicht die Sünde bekennen. Wenn wir sie nicht beim Namen nennen, wenn wir dir da nicht Hilfe suchen. Man kann so viele Ausreden bringen. Ich bin mit so vielen Jugendlichen in Kontakt und manche sagen, du, ich wurde sexuell missbraucht. Und da ist die Tendenz groß, dass man solche Sachen dann noch mehr sucht. Ja, ich wurde von meinem Onkel, von meinem Opa und so weiter da reingebracht. Oh, und dieser Bruder und diese Schwester aus der Gemeinde, die machen es auch, wir haben das zusammen angeschaut und so weiter und so fort. Gut, das sind alles Ausreden. Wer hat die Sünde begangen? Man muss sagen, ich. Keine Ausrede gilt, überhaupt nicht. Was müssen wir noch erkennen? Dass wir alle in der Gefahr stehen, in diese Sünde zu fallen. Jeder einzelne von uns. Wir sehen, wie viele da reinfallen, aber auch wenn wir es nicht wären. Darum, wer sich dünkt, erstehe, sagt der Apostel Paulus, also ich bin immun. Also in diese Sünde falle ich ganz bestimmt nicht. Also mir kann das nichts anhaben. Morgen kann es auf der Nase liegen. Es kann jedem passieren. Ich rede zu mir zuerst. Der sehe wohl zu, dass er nicht in Sünde falle. Ja? Der sehe zu, dass er nicht falle. Egal welches Alter. Ach ja, wenn ich mal verheiratet bin, dann ist dieses Problem nicht mehr da. Wieso gehen so viele Ehen auseinander? Wir haben es gerade gehört, 70% geht fremd. Ah, wenn ich mal älter bin, auch nicht. Mein kleiner Sohn, der hat wahrscheinlich auch schon Pornografie gesehen. Hat er ein Handy? Er hat Pornografie gesehen. Die Statistiken sagen, jeder, der ein iPhone oder irgend so ein Intelligenztelefon hat, er hat schon Pornografie gesehen. Okay, es macht halt von niemandem Halt. Deswegen, zweitens, in diesem Ausweg, man muss radikal sein. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, 29, reiß es aus und wirf es von dir. Weil oft machen wir das, wir reißen es raus und ach, nein, das ist doch noch so schön, ja? Setzen wir es wieder ein. Ja, der Herr Jesus ist ganz radikal. Und jetzt möchte ich mal einfach ein bisschen aufzählen, in was wir radikal sein müssen. Erstens in der Überzeugung. Radikale Überzeugung. Wisst ihr, mit der Sünde machen wir es oft so. Wir machen so eine Gratwanderung. Wir sagen, okay, die Sünde ist hier. Hier falle ich in die Sünde. Aber noch bin ich nicht in die Sünde gefallen. Oder wir können es ja hier noch besser zeigen, ja? Hier am ja, ich laufe hier, ja? Noch bin ich nicht in Sünde gefallen, aber irgendwann falle ich in die Sünde. Es muss nur ein Moment sein, wo ich unachtsam bin. Nur ein Moment, wo ich nicht aufpasse, wo ich nicht Gemeinschaft mit dem Herrn hatte. Aber ich bin eben nah an der Sünde gewesen. Aber ich bin noch nicht in Sünde gefallen. Das ist die dumme Ausrede, die der Feind uns immer einredet. Ja? Wieso? Ich bin noch nicht. Wieso gehen wir nicht auf die andere Extreme und sagen, wie weit kann ich von der Sünde entfernt sein? Das müsste unsere Haltung sein. Wir müssen da ganz radikal sein, nicht am Abgrund laufen. Der Apostel Paulus sagt ja dem Timotheus, fliehe von was? Von den jugendlichen Lüsten. Und wir haben den Josef erwähnt. Da ist einer, der geflohen ist. Und ja, heutzutage, was würde da einer sagen? Dem fehlt es ja, oder? Der hat da so eine schöne ägyptische Frau gehabt und scheint, die ägyptischen Frauen waren wirklich schön. Und er war auch hübsch, sagt die Bibel, ja. Das ist interessant, von zwei Männern wird gesagt, dass sie hübsch waren. Oder drei. David, Absalom und Josef. Und alle drei haben da drin Anfechtungen gehabt, ja. Ja, die Welt lockt und lockt sehr stark. Man ist dumm, wenn man da nicht nachgibt. So sieht die Welt heute. Ich weiß noch, ich war noch einmal am Arbeitsplatz, bevor ich in die Mission gegangen bin. Und jeden Tag sah ich da eine Frau von unseren Kollegen da, die von ihrem Mann auf dem Motorrad vor die Firma gefahren wurde. Sie ist da abgestiegen und gearbeitet. Und dann am Nachmittag gingen wir zur selben Bushaltestelle, um den Bus zu nehmen. Ich musste einen anderen nehmen. Sie ging woanders hin, aber an derselben Bushaltestelle. Und dann ergab sich zwischendurch mal, dass wir zusammen diesen Weg zur Bushaltestelle, das waren so zwei Straßen weiter, gelaufen sind und natürlich über die Arbeit geredet oder sonst was. Und dann irgendwann sagt sie mir so ganz direkt, ohne Vorwarnung oder du, gehen wir zusammen? Der erste Bus, der hielt, ich weiß nicht, wo der hingefahren ist, aber ich bin da reingesprungen. Und ich danke Gott heute noch, dass ich das getan habe. Am nächsten Tag kam ich in die Firma, 50 Mitarbeiter, alle schauen mich an und lachen. Grenzen. Nach ein, zwei Stunden wurde es mir so komisch. Alle lachen mich komisch an, ich lache zurück, aber irgendwie haben sie mich ausgelacht. Und dann frage ich da einen von meinen Kameraden, du, wieso lachen die alle? Wieso lacht ihr alle? Ha, du bist ja ein Esel. Diese Frau, und die hat sich dir hingeschenkt und du hast dumm reagiert? Haben sich alle über mich lustig gemacht. Die Frau hat es erzählt. Natürlich. Also überlegt mal. Das ist unsere Welt, ja? Das ist unsere Welt. Und das war eben vor über 30 Jahren war das. Überlegt mir, wie das heute aussieht. Timotheus, flieh, hau ab! Der einzige Weg zum Sieg ist fliehen vor dieser Sünde. Nirgendwo in der Bibel steht vor der Versuchung, halt dich standhaft. Nein, flieh vor der Sünde. Dem Satan müssen wir widerstehen, aber vor der Sünde, vor diesem sexuellen oder Unmoral müssen wir fliehen. Renn davon! Es gibt nichts Besseres. In Epheser 4, 22 zeigt uns, wo der Anfang davon ist. Mit was wir da anfangen müssen. Da steht, dass ihr, was den früheren Wandeln betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verderbte. Dagegen euch im Geiste eures Gemütes erneuern lassen. Also etwas ablegen, was wir vielleicht vorher gemacht haben und eventuell leider dieser alte Mensch, diesen Mantel ziehen wir auch oft noch über, aber diesen ausziehen, aber dann noch etwas anderes. Wir müssen uns in unseren Gedanken erneuern. Eine andere Übersetzung sagt, lasst euch in euren Gedanken verändern. Und so geben es auch alle spanischen Übersetzungen weiter. Also unsere Gedanken müssen erneuert werden. In Sprüche 23, Vers 7 sagt der Salomo, was der Mensch denkt in seinem Herzen, das ist er. Und wir kennen ja die Stelle aus Matthäus. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon Ehebruch begangen. Er hat noch nichts Sexuelles gemacht, aber in Gedanken hat er sich schon ausgezogen. Und das reicht schon. Das ist Ehebruch. Und wo fängt es an? In unseren Gedanken. Deshalb müssen wir unsere Gedanken unter Kontrolle halten, unter den Gehorsam Christi stellen. Die Gedanken können kommen, aber sie dürfen nicht Wohnung machen. Wir dürfen denen nicht Raum geben. Luther sagte ja, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie auf meinen Kopf ein Nest bauen. Ja, das kann ich verhindern. Dann schaue ich sie weg, oder? Würdest du auch machen. Wieso nicht mit diesem Gedanken? Denk an etwas anderes. Denk an Jesus Christus, an seinen Tod am Kreuz. Und wenn du nicht auf solche heiligen Gedanken kommst, ja, dann denk daran, du, was muss ich morgen in der Arbeit machen? Wohin gehe ich heute joggen? Oder was es auch sein mag, ja? Deine Gedanken auf etwas anderes fixieren. Man muss da ganz radikal sein. Radikale Bekenntnis auch. Was tat David, nachdem er sich da so elend gefühlt hat nach der Sünde, sie versucht hat zu vertuschen? Es hat nicht geklappt. Er fühlte sich total am Boden. Psalm 51. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich gründlich von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist immer da vor mir. Ganz klar bekennen. Die Sünde bekennen. Man müsste auch da radikal sein. Und nach dem Bekenntnis der Sünde muss man auch eine feste Entscheidung treffen. Wir haben schon heute von Hiob gelesen. Hiob 31, Vers 1. Einen Bund habe ich geschlossen mit meinen Augen, wie hätte ich meine Augen auf eine Jungfrau werfen dürfen. Herr, ich will jetzt ganz bestimmt den Weg mit dir gehen. Wach über meine Augen. Neulich sagte mir noch ein Ältester einer Gemeinde, du, wenn ich durch die Straßen gehe, ich muss viel, er ist so Chauffeur von so einem Lastwagen, Lieferwagen und überall dauernd zwischen Menschen und dann sagt er immer, Herr, jetzt hilft meine Augen auf den Boden zu richten oder nach oben zu richten. Nicht irgendwo auf die Mitte. Ihr versteht ja. Natürlich wissen wir, dass Hiob hier diesen lüsternen Blick, den auch der Herr Jesus erwähnte, meinte. Natürlich gibt es schöne Frauen. Aber der lüsterne Blick ist der gefährliche. Wenn wir uns dann noch umdrehen müssen, ja, dann sind wir schon in Sünde gefallen. Was noch auf diesem Weg? Verzicht. Matthäus 5, 29 nochmal, sagt der Herr weiter. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe. Besser als. Jetzt sagt der Herr, dass es einen Verzicht geben muss, um des Besseren willen. Ich lasse etwas, um etwas Besseres zu bekommen. Auf was muss ich verzichten? Bestimmte Orte. Ja? Bestimmte Orte, Gegenstände. Lass uns zurück zum Thema Handy gehen. Ja? Wenn dein Problem das Handy ist und der Ort, das Bett, abends, Zimmer, was könnten wir machen? Okay, das Handy brauchst du, heutzutage läuft jeder mit dem Handy rum. Es geht gar nicht mehr ohne. Aber was könntest du machen, wenn du weißt, dass es in deinem Zimmer ist und im Bett oder im Badezimmer? Was könntest du mit deinem Handy machen? Lass es außerhalb des Zimmers. Ja, aber dann klingelt es im Wohnzimmer. Und? Wenn da jemand wirklich dich sucht und unbedingt haben will, oder wird es lange klingeln und da wirst du es hören, dann kannst du es holen gehen. Aha, ich gebrauche es für einen Wecker. Ja, das gebraucht man heutzutage, ja? Du, vielleicht gibt es noch irgendwo ein Geschäft, wo es einen Wecker gibt zu kaufen. Ja, also, weißt du, wir müssen radikal sein. Entweder wollen wir ganze Sache machen, oder, ja, es geht eine Woche gut und nachher falle ich wieder in Sünde. Da müssen wir ganz konsequent sein. Und Computer, jedes Mal, wenn du einen Computer anmachst, schau zu, dass der Bildschirm zur Tür gerichtet ist. Oder in einem offenen Zimmer, wo jeder, der vorbeiläuft, sehen kann, was du siehst. Das ist eine Hilfe. So habe ich es in meinem Büro. Mein Büro ist zu Hause und der Bildschirm von meinem Computer, der ist gegen die Tür gerichtet. Da rennt irgendwann mal meine Frau rein, meine Kinder kommen rein und du, Papa, druck mir das aus oder so. Ja, das gehört dazu. Und so schützen wir uns. So ganz praktische Sachen. Auch Verzicht auf bestimmte Freundschaften oder Kameraden. Ja, es ist doch kein Problem, mal nach einem Fußballspiel dann Bier trinken zu gehen, aber von was reden? Von was redet man? Fußball und Sex, Frauen und so weiter. Ja? Ja, vielleicht noch ein bisschen Politik, könnte da auch noch sein. Aber wenn mich das immer auf krumme Gedanken bringt, dann muss ich auch sagen, okay, basta, es geht nicht weiter. Es reicht. Ich will mich reinhalten. Muss ich auch manchmal mit Freundschaften schließen. Wie sagt es Sprüche 4, 14? Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Wege des Bösen. Meide ihn, überschreite ihn nicht einmal. Weiche davon und geh vorüber. Reicht es? Wie viel machen das jetzt gesagt? 4-mal. Mach das nicht, geh da nicht hin, komm nicht nahe. Es fällt unheimlich schwer, ja, ich weiß es. Denn sie schlafen nicht, sie haben denn Böses getan. Der Schlummer flieht sie, wenn sie niemand zu Fall gebracht haben. Und besonders, wenn sie wissen, dass du gläubig bist. Dann gibt es einen besonderen Antrieb, ja, den müssen wir irgendwie dazu bringen, dass er auch zu Fall kommt. Und dann so, oh, und du bist gläubig und machst sowas? Das kommt ganz bestimmt. Verzicht auf bestimmte Gewohnheiten. Ja, vielleicht in deiner Familie wurde das immer gemacht. Dein Vater hat es immer gemacht. Bestimmte Sachen, ja. Und? Wenn es dich zur Sünde bringt, Schluss mit dieser Gewohnheit. 1. Thessalonicher 4, Vers 5. Nicht mit leidenschaftlicher Gier, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Immer wieder dasselbe tun. Verzicht auf das Böse, aber auch für Gutes ersetzen. Epheser 4 ist ganz interessant. Apostel Paulus geht ja davon aus, Sünde ablegen, also diesen alten Mantel, alten Menschen ablegen, den neuen anziehen, aber das fängt alles mit Gedanken an. Ja? Also fängt in den guten Gedanken, mit guten Gedanken füllen. Und das sagt Epheser 4, 24 lese ich nochmal, und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Und dann wird er ganz praktisch. Der gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Also nicht das Böse tun. Okay, bis dahin, alles okay. Sondern, jetzt kommen wir auf Freddy zurück, arbeite, damit er jemand helfen kann. Zuerst habe ich jemand etwas weggenommen. Jetzt mache ich das nicht, sondern arbeite und gebe noch etwas weiter. Jetzt mit der Heiligkeit geht es genauso. Da steht im Vers, Kapitel 5, Vers 3, Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht werde nicht einmal bei euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Vers 7. So werdet nun nicht ihre Mitgenossen. Vers 8. Denn ihr waret einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Verzicht auf Schamgefühl. Was meine ich damit? Rechenschaft ablegen. Etwas, was dem, der in Unreinheit lebt, am meisten schwerfällt, ist es, dies zu bekennen, jemanden zu bekennen, offen zu sagen. Es fällt natürlich schwer, überleg mal, du erzählst das deiner Frau, deiner Freundin, einem Seelsorger in der Gemeinde, Älteste und so weiter. Das ist ein Punkt, wo uns sehr demütigt. Da wehren wir uns innerlich total dagegen. Ja, ich stelle mich bloß. Ja, das ist so. Aber was steht in Galater 6, Vers 1 und 2? Brüder, interessant, Brüder. Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wurde, so helfet ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geiste der Sanftmut wieder zurecht. Und sieh dabei auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Traget einer den anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Wiederherstellen, woher die Rede ist, im Urtext hat es die Idee, wie zum Beispiel, wenn ein Glied ausgerenkt wurde, ja, mein Arm ausgerenkt, mein Knie oder so, dann kommt jemand und renkt es wieder ein, damit das wieder funktionsfähig ist, sonst hängt das da so, ja, und taugt für nichts. Und schmerzt natürlich. Dieses Einrenken schmerzt natürlich noch viel mehr. Das geht ohne einen großen Schrei nicht ab. Aber nach einer Zeit von, ja, man muss das natürlich auch jetzt fördern, rehabilitieren und so weiter, kann ich wieder diesen Arm völlig gebrauchen. Das ist die Idee von dieser Stelle. Aber wer macht dieses Einrenken? Ein Bruder, der geistlich ist. Und er sagt das den Galatern. Und wir wissen, was unter den Galatern alles so lief. Ja? Aber auch da gab es geistliche Geschwister, die dafür dienten, andere wieder einzurenken. Und die gibt es an jedem Ort, in jeder Gemeinde, gibt es auch in dieser Gemeinde. Hier gibt es Seelsorger. Auf die Seelsorger zugehen. Du, ich habe ein Problem. Ich kämpfe damit und werde von dem nicht los. Ich brauche Hilfe, unbedingt. Kannst du mich da begleiten? Was bedeutet das? Natürlich, du musst dich öffnen. Du stellst dich bloß. Und du gibst dem anderen Anrecht, zu sagen, du, weißt du, du musst jetzt das machen, jenes machen und jenes. Ah, nein, das will ich nicht. Okay, ist deine Entscheidung. Willst du frei werden oder nicht? Ja, man muss sich da bereit sein, sich zu öffnen, aber dann auch bereit, diese Ratschläge anzunehmen. Und erst dann, und es geht eine Zeit lang, ja, also das geht nicht von heute auf morgen. Und das Gute ist, dieser Ratgeber ist nicht ein Polizist, ist nicht ein Richter, der dich gleich ins Gefängnis schickt. Nein, es ist jemand, der an der Seite läuft. Ich habe meine WhatsApp-Nummer vielen solchen Geschwistern gegeben. Ich habe ihnen gesagt, ich biete es an. Wenn du willst, kannst du Rechenschaft ablegen. Sagen wir mal einmal pro Woche. Sagen wir mal Montag. Schickst du mir eine Botschaft, du, diese Woche ging es gut. Oder kannst du mir auch schreiben, du, diesmal bin ich wieder daneben gelandet. Wieso ist das wichtig? Wir können alleine nicht von solchen Bindungen loswerden. Nur Rambo oder wie heißt der andere da, James Bond, ja? Die können alleine gegen ganze Heere ankommen. Aber denk dran, das sieht man nur im Fernsehen, ja? Also das, in der Wirklichkeit passiert das nicht. Und deshalb brauche ich jedes Mal, wenn wir mit so etwas zu kämpfen haben, wir brauchen jemanden, der uns zur Seite steht. Und in Sprüche steht ja, die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Es heilt. Ja, es bringt zurecht. Wir brauchen so etwas. Salomo schreibt treffend in Prediger 4, Vers 9, wir kennen diese Stelle, wird hauptsächlich bei Hochzeiten genannt, aber in diesem Fall ist es sehr, sehr, sehr treffend. Es ist besser, man sei zu zweien als allein. Vers 10 von Prediger 4. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine den anderen auf. Wer aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und keiner zweiter da ist, um ihn aufzurichten, wehe dem. Ja, er kommt nicht drauf und oder versucht da so halbwegs und wieder. Und immer schlimmer. Das ist ja das Schlimme von der Sünde. Das zieht immer mehr runter, das fesselt immer mehr. Zieht uns immer mehr in den Dreck. Ich denke da an die Auferstehung von Lazarus. Sicher kennt ihr die Geschichte. Muss ich nicht groß drauf eingehen. Johannes 11, Entschuldigung. Da erweckt ja der Herr den Lazarus zum Leben. Er war ja tot, schon 4 Tage. Und dann, Lazarus, komm raus. Und Lazarus kommt raus. Aber dann gibt er noch eine andere Anordnung. Was sagt er da noch? Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Der Herr Jesus hat ihn zum Leben auferweckt. Und wir wissen ja, wie damals die Toten begraben wurden. Die wurden ja in so Tücher eingewickelt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal als Kind gemacht habt, so als Mumie zu spielen, ja, mit so einem Leintuch oder ein großes Handtuch oder sowas. Ja, wie läuft man da? Anders geht's nicht, ja? Jetzt überlegt mal, Lazarus kommt raus, ja? Herr Jesus erweckt ihn zum Leben. Der Herr Jesus erweckt ihn zum Leben. Also Leben bekommen wir nur durch den Herrn Jesus. Aber welche Anordnung gibt er? Bindet ihn los. Er sagt das Maria, Martha oder die da dabei standen. Die mussten da zu sehen, dass er loskam. Also überlegt mal, der Herr Jesus erweckt ihn zum Leben und beim Aufstehen da fällt ihm das Leichentuch weg. Wenigstens sieht er. Er weiß, wo der Ausgang der Höhle ist da oder des Grabes. Und, oh, wunderbar, er ist zum Leben erweckt worden. Und dann hat Jesus das nicht gesagt, diesen zweiten Satz. Und er geht mit Martha und Maria nach Hause. Wie? Er hüpft so nach Hause. Maria und Martha müssen immer wieder stützen und zwischendurch auch mal wieder aufhelfen, weil, was ist passiert? Er ist gestolpert. Muss natürlich sehr langsam gehen. Er kann nicht richtig laufen, vorwärts kommen. Er hüpft ja. Okay, nach 1-2 Stunden, ich weiß nicht, wie weit das Grab entfernt war, kommen sie nach Hause. Jetzt Essenszeit. Nein, vorher. Sie kommt zur Tür rein. Und da sagt die Maria, du Lazarus, unser Haus fängt an, undicht zu sein. Es tropft, wenn es regnet. Kannst du aufs Dach schauen und das mal regeln? Treppe hoch. Wie? Geht nicht. Okay, sie setzen sich zum Mittag. Martha hat da was Wunderbares vorbereitet und Lazarus schmiert sich das ganze Gesicht voll, schmeißt den Tonteller runter, zerbricht. Ach, Lazarus. Setzt sich Maria neben ihm und löffelt ihm die Suppe rein oder was es sonst zum Essen gab. Ich glaube, nach einer Woche, spätestens, würden Maria und Martha sagen, schön und gut, dass Lazarus zum Leben auferweckt wurde. Aber er war besser tot als lebendig. Wieso? Es ist ein Hindernis. Es stört mehr als helfen. In diesem Fall lebendig zu sein, ist kein Thema. Lohnt nicht. Aber wie viele Gläubige sind lebendig? Ja? Sie sind gläubig. Aber sie laufen so durchs Leben. Sie lassen sich nicht losbinden von diesen Bindungen der Unmoral, der Sünde, Pornografie oder wie es auch nennen mag. Wir müssen uns losbinden lassen. Dazu brauchen wir andere Geschwister. Such solche Geschwister. Es gibt sie überall, Gott sei Dank. Wir müssen uns fragen, gibt es da noch eine Sünde, die mich bindet? Ich kann nicht richtig laufen. Ich kann nicht vorwärts gehen. Ich komme im geistlichen Leben nicht vorwärts. Und das sehen wir in unseren Gemeinden. Das sehe ich auch in meiner Gemeinde. Es gibt da Geschwister, 10 Jahre, glaube ich, 20 Jahre, glaube ich, 30 Jahre, glaube ich. Und das ist immer noch so ein geistliches Kind. Es geht nicht vorwärts. Ja, natürlich, irgendwo hat es etwas, was ihn hemmt, was ihn fesselt. Und wenn das nicht, diese Fesseln nicht durchschnitten werden, befreit wird, dann wird er immer so weiterleben und leider nie Salz der Erde sein. Man muss ihn immer helfen, man muss ihn immer füttern. Man muss ihn immer wieder aufhelfen. Immer, ach, ist alles schlecht, alles schlimm, alles daneben. Nie hat er ein freudiges Gesicht. Immer depressiv und wie es auch sein mag, ja? Oft hängt es mit der Sünde zusammen. Verzicht bringt Segen. Wir müssen einfach vor Augen haben, dass der Verzicht von heute der Segen für morgen bedeutet. Denken wir nur an Josef. Er war bereit zu fliehen. Er war bereit, die Konsequenzen auf sich zu nehmen. Er wurde ungerechterweise angeklagt. Er kam sogar ungerechterweise ins Gefängnis. Und dort blieb er mindestens 2 Jahre. Wir wissen nicht, wie viele, aber mehr wahrscheinlich. Vergessen von Gott. Ich wollte doch die Sache richtig machen. Aber es trifft immer das zu, was in 1. Samuel 2, Vers 30 zu einem gesagt wurde, der Prophet in Israel, Priester in Israel war, aber der seine Söhne nicht korrigiert hat wegen Unmoral. Eli, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Ihr wisst ja, wie Eli gestorben ist. Ne? Nach hinten umgefallen, taugte zu nichts, war zu dick geworden, hat viel Fleisch gegessen, aber nicht geistlich gewachsen, nicht geistlich Korrektur ausgeübt in seiner Familie, war kein Leiter in seiner Familie. Und was taten die Söhne? Ja, die machten irgendetwas. Sie schliefen mit den Frauen, die da im Tempel dienten. Und sie hatten ihre eigenen Frauen, als sie begannen, Ehebruch. Und dann wurden sie umgebracht von den Philistern. Tragödie in der Familie, Tragödie in der Nachkommenschaft. Wieso? Weil Eli nicht Gottes Ehre suchte. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Auch wenn sie dann in deiner Arbeit, in Geschäften, egal wo, über dich lachen, dich verspotten. Ja, du schaust nicht sowas an. Typisch, WhatsApp-Gruppen, das ist bei uns eine Krankheit bei uns manchmal. Da wird alles Mögliche verschickt, ja? Und dann kommen dann so komische Videos. Und da kannst du sagen, also liebe Leute, wenn nochmal so ein Video kommt, ich steige aus dieser Gruppe aus. Das ist nicht gut für mich. Ach, was bist du da? Bist du so ein Heiliger oder bist du Papst oder was denkst du dir? Okay, wenn es nochmal vorkommt. Radikal. Noch vor kurzem habe ich auch mal sowas bekommen von einem Bruder. Und ich mache ein Video auf. Was schickt er mir Schönes? Pornografie. Und dann schreibe ich, du, was hast du mir da geschickt? Oh, Entschuldigung, das war nicht für diese Gruppe gemeint. Leute, das ist aktuell, ja. Das ist mir vor ein paar Monaten passiert. dann kommen wir eben zu der richtigen Beziehung. Wie kann ich da eine richtige Beziehung haben? Matthäus 5, 29 nochmal. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in der Hölle geworfen werde. Als ich wusste, dass ich über dieses Thema reden sollte, bat ich einigen von meinen Kontakten, mit denen ich da dieses Thema durchgearbeitet habe, von Unmoral und so weiter. Und ich habe sie gefragt, nachdem sie frei wurden, ja, wie, durch was wurdest du jetzt wirklich frei von dieser Sucht und so weiter? Eine junge Frau schreibt mir, die fing schon als Kleinkind mit Pornografie an. Und das ging immer tiefer in den Dreck rein. Ich fing an zu beten, wie noch nie in meinem Leben. Ich brachte das Thema jeden Tag vor dem Herrn. Wenn ich die Versuchung sah, betete ich noch inbrünstiger. Und ich bete auch jetzt noch, damit ich nicht wieder zurückfalle. Sehr gut. Und es ist eine wunderschöne, freie Frau geworden. Herrliche Frau, die dem Herrn dient. Aber sie war gebunden von Kind auf. Ein junger Mann, mit dem habe ich 2 Jahre sicher Kontakt gehabt. Und der hatte Tendenzen zur Homosexualität, auch natürlich mit Pornografie, sehr, sehr gefördert. Und dann hat er mir geschrieben, ich fing an das Opfer Jesu Christi ganz neu wert zu achten. Viel in der Bibel zu lesen, zu beten, mich so viel wie möglich mit Gläubigen zu versammeln und Rechenschaft ablegen. Was tat er mit mir? Aber das waren die Formen, wo er von dieser Sucht, von der Pornografie und Tendenz zur Homosexualität frei wurde. Jesus Christus verglich die Sünde mit einer Macht, die versklavt. Johannes 8, 34. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Knecht bedeutet Sklave, hier im Urtext. Und im selben Kontext sagt der Herr Jesus auch, wie man frei wird. Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren, wenn ihr in meine Worte bleibet, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vers 36, wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Also, was brauche ich? Wo muss ich hin? Ja, den Herrn suchen, die Beziehung mit ihm fördern. Ganz nah bei ihm sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht es daneben. Im selben Kontext sagt Jesus zu den Juden, die nicht an ihm geglaubt hatten, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr von eurem Vater gehört habt. Und er redet von dem Vater, dem Teufel. Also dementsprechend, mit wem ich Beziehung habe, wem ich mich nähere, mit wem ich dauernd Kontakt habe, dementsprechend sieht es bei mir dann aus. Mit was ernähre ich meine Gedanken? Eine Frage, die du nach Hause mitnehmen musst. Was bestimmen meine Gedanken? Wenn es dauernd Internet ist und das alles, ja? Ja, da kommt Sünde raus. Der Mann ist, was er denkt. Das stimmt. Salomo hat das gesagt. Jetzt mal ganz, ganz praktisch, die Praxis in dieser Beziehung, ja, was muss ich da tun? Natürlich beten, das haben wir gerade gehört von diesen 2 Zeugnissen. Viel Gebet. Herr, ich habe hier meinen Schwachpunkt. Hier falle ich immer in Sünde. Erstmal die Sünde bekennen natürlich, ja? Und lassen. Aber dann, Herr, da ist mein Schwachpunkt. Fang morgens früh damit an. Herr, bewahre mich davor, heute in diese Sünde zu fallen. Natürlich muss das mit dem Wort zusammengehen. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält an seinem Wort. Ich habe dein Wort in mein Herzen geborgen, auf das ich nicht wieder dich sündige. Wie konnte der Herr Jesus der Versuchung widerstehen? Erste Versuchung? Es steht geschrieben. Zweite Versuchung? Es steht geschrieben. Dritte Versuchung? Ratet mal. Es steht geschrieben. Was müssen wir tun? Viel Gebet. Aber auch das Wort gebrauchen. Nicht nur das Wort jeden Tag lesen, sondern auswendig lernen. Und da gibt es ganz bestimmte Stellen. Es gibt viele in der Schrift. Ich habe da einfach mal ein paar hingeschrieben. Matthäus 5, 29. Das kennen wir ja fast auswendig jetzt. Aber 1. Thessalonicher 4, 3 und 7. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Unzucht im Griechischen, Porneia. Ratet mal, von wo das Wort Pornografie kommt. Ganz biblisch. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. 1. Petrus 1, 14 und 16 bis 16. Als gehorsame Kinder gewöhnet euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in euren ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ich bin heilig, so sollt auch ihr heilig sein. Man sollte solche Verse auswendig lernen. Vielleicht sogar irgendwo hinkleben. Ja, am besten neben einem Computer. Oder als Hintergrund auf deinem Handy. Was weiß ich, ja? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Auswendig, laut, vorsagen. Gute Beziehung zu geistlichen Geschwistern haben wir, das haben wir ja schon gesagt. Der allein ist, der fällt, und wer hilft ihm dann auf? Wir müssen gute Beziehung zu anderen haben, die gut stehen. Hingebungsvoller Dienst. Wir sind dazu berufen, um zu dienen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Ihr habt euch bekehrt von den Abgöttern zu Gott, um zu dienen. Umso mehr Zeit ich investiere im Dienst des Herrn, umso weniger Zeit habe ich, um dumm und ja, da im Internet rumzusurfen. Mich der Sünde auszusetzen. Geeignete Gedanken, da haben wir auch davon geredet. 2. Korinther noch, 10, Vers 5. Jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Jeden Gedanken. Du kannst ihn gefangen nehmen, wenn hier eine Anordnung dafür gibt. Wir können das. Das habe ich schon oft erlebt. Jetzt kommen da diese Gedanken. Nein, jetzt denke ich ganz konkret etwas anderes. Und noch besser, wenn diese Anfechtung ganz stark wird, mach etwas anderes. Wenn du da auf dem Bett liegst mit deinem Handy, schmeiß das Handy weg. Und dann mach mal so Liegestützen oder irgend sowas. Mach das mal gerade neben dem Bett. Oder geh raus, rennen. Ich sag dir, nach einem Monat hast du hier so ein Sixpack. Ja? Wunderbar. Ja, bist sogar gesünder. Ja? In jeder Hinsicht. Mach was anderes. Diese ganze sexuelle Sucht, tu die in eine andere Richtung bringen. Renn raus. Und wenn dann deine Familienangehörigen sagen, was ist denn denen los? Ah, ich gehe rennen. Ja, ist gut, geh rennen. Da verfliegen da die Gedanken. Ja? Geeignete Gedanken. Und dann, wenn es dann doch mal wieder passiert, was müssen wir tun? Wir müssen unsere Sünden bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist wieder passiert, Herr. Vergib mir. Mein ist aber ernst, ja. Und der Herr vergibt dir. Er fängt wieder neu an. Und da darfst du der Stimme des Feindes nicht Raum geben. Der Feind sagt, ach ja, du bist gläubig, ne? Jetzt hast du es wieder gemacht. Was bittest du doch Gott um Vergebung? Wirst es ja wieder machen. Gedanken unter Kontrolle. Herr, danke für dieses Wort. Er vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er hat es schon vergeben. Danke, Herr. Und so kommen wir dann zum Schluss. Das Ergebnis der Beziehung. Sieg. Sieg im Alltag. Und das brauchen wir. Jeden Tag, vielleicht noch heute, wirst du dieser Versuchung ausgesetzt werden. Vielleicht noch heute. Sieg jeden Tag. Das kann ein Samstag sein, das kann ein Sonntag sein. Nach der Versammlung kann es sein. Wann wurde der Herr Jesus versucht? Wann? In welchem Moment? Was war er machen? Fasten und beten. Gerade nach seiner Taufe. Als die Stimme vom Vater kam, da ist mein lieber Sohn, in den ich wohlgefallen habe. Geistlicher Höhepunkt, ja? Vielleicht gerade nach diesem geistlichen Höhepunkt, Samstag, Männertag, ja? Es wird die Versuchung kommen. Ganz bestimmt. Und natürlich am Montag im Geschäft und in der Arbeit oder wie es auch sein mag, ja? Es kommt. Aber wir können Sieg haben. Und mit dem möchte ich schließen. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, wie? In meiner Kraft? Nein. In Christus triumphierend lässt. Und der Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Orte offenbart. Sieg. Guter Geruch. Parfüm. Nicht ein verwesender Kadaver. Ja? Weil alles, was Unmoral angeht, das bedeutet oder bringt zur Verwesung. Verwesung unserer Beziehung, unserer Ehe. Unsere Kinder, ja. Auf einmal sieht dein Sohn, deine Tochter, dass du Pornografie schaust. Papa. Er sitzt sich mit uns am Mittagstisch und liest die Bibel, aber was er im Schlafzimmer macht. Wie viele kenne ich solche? Ja? Wie viele Jugendliche, wie viele Kinder haben mir solche Sachen erzählt? Und ich muss mich selber immer an den Ohren packen. Ja? Ich kann morgen auf der Nase liegen. Jeder einzelne von uns. Aber wir können Sieg haben. Und Gott sei Dank, in Jesus Christus gibt es Sieg. Und wir müssen einfach mit Jesus rechnen. Ihn immer wieder suchen. Mit ihm Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft pflegen. Und dann können wir auch über diese Sünde der Unreinheit, egal in welche Richtung, Sieg haben. Der Herr will von uns reine Männer. Der Herr möge schenken, uns bewahren vor dieser Sünde. Lass uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen auch für dein Wort. Danken dir, dass es so klar ist. So eindeutig. Wir sehen, in welcher Welt wir leben, in welchen Umständen und wie die Versuchung von überall kommt. Und wie wir alle schon so oft in solchen Sünden gefallen sind. Herr, danke, dass deine Vergebung da ist. Danke dir, dass wir neu anfangen können. Aber hilf uns, wie es diese so wichtige Stelle so klar sagt, ganz bestimmt erkennen, wo unser Problem ist. Radikal mit der Sünde sein, aber auch eine ganz nahe Beziehung zu dir pflegen. Und in Christus gibst du uns dann immer den Sieg. Und solche siegreiche Männer wollen wir sein. Hilf uns dazu. Wir können es einfach nicht in der eigenen Kraft. Der Herr Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das erkennen wir ganz besonders auf diesem Gebiet. Es ist so heikel, so schwer davon loszukommen, wenn man davon mal gebunden ist. Aber in dir ist die Kraft, in dir ist die Macht. Und wir wollen zu dir kommen. Du kennst jeden Einzelnen von uns, mit was er zu kämpfen hat. Und wenn irgendwo so etwas zu finden ist, Herr, vergib, reinige, erneuere und lass uns im Sieg wandeln. Zu deiner Ehre, Vater, im Namen Jesu. Amen.